Lektion Nummer 5. Hosea und Micha, die Strafe auf Israel naht. Lass uns mal zusammen diesen Bibelvers hier lesen. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unverwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. Hosea 2, 21 und folgendes. Halleluja. Ja, es gibt einige Sachen in der Bibel, die ich in meiner Jugend mir schwer fiel, die zu verstehen. Und teilweise auch bis heute. Und eines dieser Sachen ist das mit dem Prophet Hosea. Wenn ihr so denkt, Prophet Hosea, klingelt das irgendwas?
Er sollte heiraten, eine Hure.
Ja, aha, super. Ulrike, ne? Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, ne? Ein bisschen, ne? Das ist, weil man denkt, ja, aber Gott hatte gesagt, ne? Man soll nicht Ehe brechen. Und wieso schickt Gott jetzt dann Hosea, sein eigener Prophet, ein Mann Gottes, du sollst eine Hure heiraten, ne? Darum ist wichtig, dass wir auch mal diesen Propheten mal studieren und uns Gedanken machen. Und der erste Gedanke kommt gleich auf der nächsten Seite oben. Siehe Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5. Hier Finger lassen auf Seite 36 und auf Seite 5 schauen. Ne, Hosea ganz unten rechts. Und wenn wir direkt blättern, sehen wir Micha rechts oben. Das sind die zwei letzten Propheten vor Samarias Fall. Die zwei letzten vor Samarias Fall. Das ist eine total wichtige Information. Wir werden gleich sehen, dass der Prophet Micha gegen Juda prophezeit hat. Hier habe ich geschrieben, die Strafe auf Israel naht, weil ich einfach das zusammenfassen musste und ich konnte hier nicht einen ellenlangen Satz machen, weil auch Micha ein bisschen gegen Israel geredet hat, aber im Grunde gegen Juda. Das heißt, Hosea war der letzte Prophet, der gegen Israel prophezeit hat. Diese Information hilft uns zu verstehen, dass Gott wollte, dass er eine Hure heiratet. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil da der letzte Prophet war und heute wissen wir es, ja, Israel ist gefallen, Samaria ist gefallen, aber damals wussten die das noch nicht und Hosea sollte das vorhersagen. Er sollte gehen und sagen, Leute, ne, das Ende naht oder Samaria wird fallen oder ne, eure Sünde, die wird bestraft. Und dann wollte Gott so wirklich, dass das Volk das kapiert. Und darum hat Gott auch das gemacht, dieses Gebot gegeben. Werden wir gleich sehen, um was es geht, in meiner Sicht nach. Ne? Dieses Wort ist auch ein bisschen kompliziert zu verstehen. Lass uns zuerst mal anfangen hier nach dem Heft. Der Name Hosea bedeutet die Rettung oder die Erlösung oder das Heil. Einfach so eine unwichtige Information, ich sage ja, wie er hieß, hat wahrscheinlich nicht keinen Einfluss über das, was er gemacht hat. Aber ja, alle Propheten ihre Namen hatten eine Bedeutung. Und wenn man jetzt ein Kind hat, dann will man vielleicht einen Namen geben. Na, Isaias von einem Prophet. Okay, dann ist interessant, wenn man weiß, was es bedeutet. Okay. Man weiß nicht, wo er geboren ist. Er prophezeite in Israel zwischen 750 und 730 vor Christus. Ja, auch diese Informationen sind auch immer wichtig. Wann hat jener Prophet prophezeit? 750 und 730 vor Christus. Und wenn wir jetzt wissen, dass Samaria in 721 vor Christus gefallen ist, dann wissen wir, 11 Jahre vor Samarias Fall hat dann Hosea aufgehört, dass niemand sagt, dass er das auch, ja, aber es gibt Leute, die dann sagen, ja, er hat das geschrieben, nachdem Samaria gefallen ist, ne, und hat sich dann als Prophet ausgegeben. Ne. solche Leute gibt es, ne, die dann sagen, ja, die Prophezeiungen wurden im Nachhinein gegeben, ne? Aber Hosea könnte nicht nach Christus gelebt haben, weil er auch über Jesus Christus prophezeit hat. Darum wissen wir, okay, 750 bis 730 vor Christus hilft uns so, die Geschichte im Kopf zu haben. Ja, er spürt, ne, geistlich, was in der Luft hängt. Und die Leute, die gehen, ne, vorbei an diese Tatsache, dass die Assyrer näher kommen. Hosea war für lange Zeit Zeitgenosse von Jesaja und Micha. Interessant, auch diese Information ist interessant. Obwohl hier die Zeiten immer um viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte geht, aber einige Propheten oder sehr viele von denen, die waren gegenseitig Zeitgenossen. Hatte mir diese Information, hatte ich nie so wahrgenommen, ne? Und teilweise zitieren sie sich gegenseitig. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen, Hosea 14,5?
Ja. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Hosea 14,5.
Ne, Gott möchte das Volk lieben. Er möchte, das werden wir gleich sehen. Aber das Volk versteht nicht, dass sie dann auch die Sünde bereuen sollte. Er hat ungefähr zur gleichen Zeit wie Amos, Jesaja und Micha gepredigt. Von diesen vier redeten Amos und Hosea gegen Israel, Jesaja und Micha gegen Juda. Wenn wir hier auf diese Tabelle schauen, dann sehen wir, was wir vor ein paar Wochen studiert hatten. Joel und Amos, lass mal sehen, was war das? Jesaja und Amos. Jesaja, Amos. Amos, und wo ist Jesaja? Ach ja, da steht sie unterstrichen. Ich suche ja die im, Amos und Jesaja. Und jetzt, ja genau, das hatten wir vor, ich denke, zwei Wochen oder so. Amos und Joel. Ne? Jesaja hatten wir letzte Woche. Heute habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, darum habe ich ein bisschen Geduld mit mir. Isaias, würdest du bitte hier den nächsten Abschnitt lesen? Das Volk meinte nur...
Das Volk meinte, es geht ihnen gut, aber sie verfielen in Götzendienst, Unzucht und Ungerechtigkeit. Der geistliche Kern des Volkes zerbröselte, weil sie jahrhundertelang in Sünde lebten.
Die Lage hatten wir schon letztes Mal gesehen. Es ging dem Volk ja wirtschaftlich gut oder nicht schlecht. Und das war jetzt vielleicht 100 Jahre, 50 bis 100 Jahre. Früher ging es dem Volk schlecht, zur Zeit der Richter hatten die Leute immer zu Gott gebetet, Gott hilf uns, weil die und jene und das andere Volk greift uns an. Aber jetzt ging es dem Volk gut. Isaias, würdest du auch bitte diesen Vers lesen?
Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sie an Blutschuld.
Ja, das Volk, ne, das ist ja wie, fast wie heute, ja. Ja, die Menschen hatten Wohlstand und das Wohlstand sollte theoretisch dazu führen, dass die Leute dann dankbar sind und sagen, Gott, danke, dass du, ne, uns das alles gegeben hast, uns gesegnet hast und so, aber das Gegenteil geschah, immer die Bosheit greift um sich. Besonderheit, hatten wir schon vorher geredet, Hosea, ne, mit diesem Fall, Ehebruch. Aber hier habe ich das ein bisschen anders geschrieben. Die ersten drei Kapitel beschreiben Hoseas Leben, Ehebruch seiner Frau. Ehebruch seiner Frau, natürlich, er hat nicht die Ehe gebrochen. Nie war die Rede, dass Hosea die Ehe gebrochen hat. Aber hier habe ich es folgendermaßen geschrieben. Hosea sollte eine hurerische Frau heiraten. Und da ich auf diesen Text wiederholt gelesen habe und nachgedacht habe, was damit gemeint wird, mit dieser hurerischen Frau, habe ich so in unsere Worte dieses Wort hier oder diese Idee herausgefiltert. Eine Frau, die hemmungslos mit jedem ins Bett stieg, Nymphomanin. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, als Hosea sie geheiratet hat, da war sie noch nicht eine Hure, sondern die war nur eine Nymphomanin, das heißt in Potenzial. Und nachdem sie geheiratet haben, dann hat sie damit angefangen, die Ehe zu brechen, ne, weil sie dieses Problem hatte. Das ist eine Krankheit. Ne, die, in der Bibel steht es nicht so, aber vielleicht ein kleines Beispiel vom Tierreich kann uns das hilfreich sein. Ein kleiner Witz, sage ich schon von vornherein, bitte jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Ne? Ein Bauer ist zum Viehmarkt gegangen und hat einen jungen Mann, frisch angestellt, hat mitgenommen, um Kühe zu kaufen. Und dann haben sie sich die Kühe geschaut, viele Anbieter gab es da, die Kühe und andere Tiere angeboten haben. Und da gab es einen Anbieter, der bot eine Kuh ganz günstig an, ganz günstig. Und dann hat der junge Angestellte zum alten Bauer gesagt, warum kaufst du nicht diese Kuh, ne? Die ist doch so billig, ne? Und dann hat der alte Bauer geantwortet, wegen ihr Blick, sie ist durchgeknallt.
Die Kuh war durchgeknallt.
Die Kuh, die war ein bisschen so, nicht zahm, versteht ihr, wie sagen wir so, ein bisschen wild.
Ach so.
Ja. Ne? Wild. Die wäre dann ein Problem. Und so ungefähr stelle ich mir diese Frau von Hosea vor. So ein bisschen wild, so ein bisschen ungezähmt. So, die konnte sich nicht im Griff haben in diesem Bereich, in der Sexualität. Ne? Heute, da gibt es auch solche Leute, ne, die nicht zweimal nachdenken, was sie tun. Ne? Die keine Hemmungen haben. Und darum geht es. Hemmungslos. Das ist das Wort. Und weil dies war ein prophetisches Zeichen, dass Israel jede Hemmung gegen den Götzendienst verloren hatte. Diese Hemmungslosigkeit dieser Frau, ne, dass sie nicht nachgedacht hat, was sie tat. Und so das Volk hat auch Götzen angebetet, ohne nachzudenken, was tun wir hier. Ja, wir leugnen Gott, wir beleidigen, wir entfernen uns von Gott, indem wir Götzendienst machen. Ne? Diese Hemmungslosigkeit, die haben sich nicht gebremst. Und das ist ein prophetisches Zeichen. Und Hosea, er hat seine Frau vergeben, werden wir gleich sehen. Seine Ehefrau bricht die Ehe, aber er nimmt sie wieder gnädig zurück. Und das hätte auch Gott mit Israel getan, falls das Volk ihre Sünden bereuen würde. Aber das haben sie nicht getan. Ulrike, würdest du bitte hier diesen Vers, Hosea 1, 2 lesen?
Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Hosea 1, Vers 2.
Ja, Gott hat Hosea das gesagt. Ich kann nicht mir vorstellen, dass hier Gott gemeint hat, dass Hosea wirklich eine Hure heiraten sollte. Ne? Darum habe ich auch gesagt. Das heißt, eine Frau, die dieses Problem hatte. Und dieses Problem ist nur später zum Vorschein gekommen, aber Hosea wusste schon von dem Blick, ne, wie von der Kuh, ne, sozusagen, dass sie dieses Problem hatte, versteht ihr? Ne? Dass sie sich nicht im Zaum hatte, dass sie ein bisschen durchgeknallt war. Und darum hat Gott gesagt, heirate diese Frau, die wird dir nicht treu sein, aber heirate sie, zeig deine Liebe. Sie bekam 3 Kinder, wahrscheinlich 2 davon aus Ehebruch, ne, die als prophetische Zeichen gestellt wurden. Und wie wissen wir ja, dass die 2 letzten Kinder nicht von Hosea waren, weil da, ne, ein bestimmtes Wort benutzt wird. Das erste Kind von denen heißt es, sie gebar ihm einen Sohn, Vers 3. Ne, ihm, für Hosea. Und im Vers 6 steht, sie wurde schwanger und gebar eine Tochter. Das heißt, da steht nicht, sie gebar ihm eine Tochter. Ne? Und so liest man zwischen den Zeilen, dass diese Tochter nicht von ihm war. Sie hatte die Ehe gebrochen. Und auch der Name, was er ihr gegeben hat, Lo Ruhama, sie findet kein Erbarmung, bedeutet der Name. Und der gleiche ist der Fall beim nächsten Sohn. Sie wurde wieder schwanger. Ne? Wieder, nicht hier das Wort ihm. Sie gebar ihm einen Sohn. Sie wurde wieder schwanger und sein Name Lo-Ami, nicht mein Volk. Ne? Auch so ein prophetischer Zeichen. Seine Frau fiel tief. Hosea erkaufte seine Frau zurück aus dem Bordell wie eine Sklavin. Seine Frau fiel tief, das heißt, die Zeit ist vergangen und sie dann ist sie wirklich zum Bordell gegangen. Und dann hat sie er sie zurückgekauft. Betty, würdest du bitte hier lesen, Hosea 3,2?
Daher kaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um eine Roma und eine Lettichgerste.
Ja, genau.
Hosea 3,2.
Ja. Er kaufte sie zurück vom Bordell. Das heißt, weil man dann diese ganze Geschichte, die bringt so komplizierte Gefühle, ne, in uns. Wir denken, ja, Hosea hat eine Hure geheiratet oder so. Nein, ich versuche hier zu erklären, dass sie nicht eine Hure war am Anfang. Sie hat die Ehe gebrochen und dann am Ende der Geschichte endete sie im Bordell und er hat sie zurückgekauft. Und was sagt Gott? Sie sollten keine intime Beziehung haben. Das heißt, Hosea hat nicht gesündigt. Er hat sie zurückgekauft, aber dann hatten sie keine intime Beziehung mehr. Und das ist auch ein wichtiger prophetischer Zeichen, dass sie nicht mehr intime Beziehung hatten. Dies ist prophetisch und erklärt den Plan Gottes, Israel eine lange Zeit führerlos und ohne richtigen Gottesdienst zu belassen, die zwischentestamentliche Zeit. Werden wir auch am Ende dieses Heftes eine Lektion über diese Zeit haben. Lektion Nummer 13, zwischen den Testamenten. Diese zwischentestamentliche Zeit wurde auch durch Hosea prophezeit, hier durch diesen Zeichen, dass er keine intime Beziehung hatte mit seiner Frau. Damit wollte Gott sehen, ob sein Volk die Götzen wirklich lassen würde, bis sie wieder vereint werden mit David, ihr König. Er steht prophetisch für Jesus. Das hat Hosea prophezeit, dass Gott später mal wieder mit seinem Volk vereint würde unter den David, ihr König. Wolfgang, würdest du bitte hier Hosea 3,5 lesen? Ne? David, ihren König. Ne? Aber wir wissen, dass Hosea 300 Jahre nach David gelebt hat. Das heißt, es ist ganz klar prophetisch. Er prophezeit über David, das heißt über den Messias, der Sohn David, der Nachfahren Davids. Und interessant, dass hier Hosea prophezeit, dass die Kinder Israels Gott anbeten würden und ihren König suchen, aber wir wissen, dass Israel, das nördliche Reich, die 10 Stämme, die wurden zerstreut. Die wurden später nicht mehr zum jüdischen Volk. Die gehörten nicht mehr. Aber Hosea prophezeit, dass Israel Gott anbeten würden. Und damit meint er die Gemeinde. Ja, das ist eine Prophezeiung, die uns betrifft. Wir sind im übertragenen Sinn Israel. Wir sind natürlich jetzt keine leiblichen Nachfahren Abrahams, aber wir sagen mal so, heute die Prophezeiung, die jetzt in diesem Fall Israel betreffen, diese Zeit, wo wir jetzt leben, betreffen, nehmen wir auf uns. Später, in der Zeit der Trübsal, dann wird Gott mit den Nachfahren Abrahams noch einen Plan haben, 7 Jahre lang. Ne? Aber das, was heute betrifft, die heutige Zeit betrifft, das zeigt auch die Gemeinde. Lass mal sehen, wer ist als nächstes da. Tatjana, würdest du hier Hosea 1,10 bitte lesen?
Ja, mein Gott. Moment. Ja, und doch sind die Zahl der Kinder Israel werden wie der Sand am Meer, den man nicht mehr noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Hosea 1,10.
Ja, das heißt, und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer. Das heißt, die Leute, die an Jesus glauben, auf der ganzen Welt, sind ganz viele. Ja, wenn man jetzt zusammenzählt, die Leute, die an Jesus geglaubt haben in der Vergangenheit und so. Wir wissen, dass heutzutage nicht so viele Leute an Jesus glauben. Aber das war immer so, proportional. Die Jünger haben gefragt, wie viele werden gerettet? Jesus hat gesagt, ja, eigentlich die wenigsten. Das war immer so. Aber wenn wir jetzt alle zusammenzählen in der ganzen Welt, wenn es die jetzt 5% sind, die wahren Glaubenden an Jesus, dann sind es schon ein paar Millionen oder viele Millionen. Ne? 5% von 7 Milliarden und so etc. Okay. Hosea, der rügt die falsche Anbetung. Das Volk opferte für Gott, nur weil sie danach das Fleisch essen wollten. Ne? Ähnliches Problem kann auch heute geschehen, wenn Leute Gott anbeten, nur wegen der Musik oder das Essen. Ne? Es gab viele Leute, die Gott aus Herzen geopfert haben, auch zur Zeit Hosea. Vielleicht waren es nur wenige, aber ne, das spricht nicht die Opferung ab. Gott hatte die Opferung verordnet und einige Menschen haben das richtig gemacht, so wie Gott es vorgesehen hatte. Das heißt, mit dem Ziel zu zeigen, wie sie Gott ehrten. Das war das Ziel mit diesen Opferungen, zu zeigen, wie man Gott fürchtet, wie man Gott liebt. Es gab Leute, die das gemacht haben. Und auch heute, ne, wäre das richtig, wenn man zum Gottesdienst geht und singt und nach dem Gottesdienst ein Stück Kuchen isst und so, mit dem Ziel, Gott zu ehren und so weiter. Ne. Aber es gibt auch immer Leute, die Mitläufer sind und nur wegen der Musik gehen, ne, und dann solche Leute erkennt man zum Beispiel, wenn ich jetzt jemandem eine CD schenke und die Person die Antwort, ja, ich möchte diese CD nicht, weil das Musikstil gefällt mir nicht. Ne? Das heißt, aber uns geht es nicht um Musikstil, sondern um die Worte, die da stehen, um ne, den Text der Lieder, die Gott loben und nicht, ob es jetzt Rock oder Jazz oder weiß nicht was ist, ne? Versteht ihr, oder Klassik oder so, ne? Uns geht es nicht darum, ne? Uns gibt Leute, die nur zur Kirche gehen, wenn es da ein Konzert gibt von dies oder jene Musik oder so, ne? Ist nur ein Beispiel, aber das kann in allen möglichen Bereichen sein. Oder wenn jetzt die Gemeinde irgendwie ein Mittagessen organisiert, dann kommen Leute oder so. Ja, ist auch eine Methode, wie man dann Leute auch zu der Gemeinde einlädt. Okay, kein Problem. Aber in der Zeit von Hosea war das ganz schlimm. Die meisten haben das gemacht. Die haben gesagt, lass uns Gott opfern und nachher machen wir ein tolles Fest, ne? Ein Churrasco, ne? Grillen. Ne? Die haben gesagt, dann machen wir como é que é unir o útil ao agradável, Isaías, em alemão? Unir o útil ao agradável. Das Nützliche mit das angenehm mit den Nützlichen verbinden. Ne? Die haben gesagt, wir haben hier ein Lamm, was könnten wir machen? Wir könnten hier einen Grill machen. Aber wir verbinden das ne, Nützliche und so mit uns. Wir nehmen das zum Priester, der opfert das und nachher essen wir das Fleisch. Ne? Und dann haben wir noch einen Punkt mit Gott, weil wir das Gott geopfert haben. Ne? Versteht ihr alles so? Heuchlerei. Ne? Diese nächsten Verse, lass mal sehen, wer ist jetzt dann? Andreas, ne? Hosea 14,2 und folgendes.
Geh ruhm, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn, sprecht, vergibt alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Dann, denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Hosea 14, 2 folgende.
Ja, diese Verse laden zur Buße ein und definieren die wahre Umkehr, wie sie getan werden soll. Mit sieben Punkten definiert Hosea eine richtige Buße. Weil viele gehen auch hin und sagen, Gott, vergib uns die Schuld oder so. Ne? Und nachher gehen sie hin und machen das, immer das Gleiche. Ne? Das heißt, ich weiß noch von der Zeit, wo ich bei der Landeskirche gearbeitet habe, ne? Da gab es solche Zeremonien, ne? Wo der Pfarrer dann gesagt hat, wollt ihr Vergebung der Sünden? Dann beantwortet, ja. Dann haben alle ja gesagt. Und dann hat der Pfarrer im Namen Gottes, der Vater des Sohnes und des Heiligen Geistes, verkündige ich euch Vergebung. Amen. Ne? Und ungefähr das Gleiche geschah hier in der Zeit von Hosea. Die Leute sind da hingegangen zum Tempel und da hat der Priester die ganzen Sachen gemacht und die Leute haben gesagt, vergib uns Gott und so weiter. Und dann sind sie nach Hause gegangen und weiter gelebt, ne, wie vorher. Das heißt, ohne wirkliche Reue, nichts war passiert, ihr Herz war nicht berührt. Ne? Sieben Punkte. Punkt Nummer eins, die Sünde zu erkennen, genügt nicht. Es ist nur ein Schritt zum Ziel der Versöhnung mit Gott. Sich zu Gott wenden. Hosea sagt, wendet euch zu Gott. Punkt Nummer zwei. Die eigene Sünde ehrlich erkennen. Ehrlich erkennen. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe hier einen Fehler gemacht, aber die Umstände, das heißt, die anderen Menschen, die haben mich ja falsch beeinflusst und so weiter und so weiter. Anderen die Schuld in die Schuhe schieben, ne? Wie zum Beispiel Eva. Ne? Hey Eva, was hast du gemacht? Ja, die Schlange. Ne? Und Adam auch. Ne? Adam, was hast du gemacht? Eva, ne? Und so weiter. Ne? Ja. Immer die Schuld an die anderen in die Schuhe schieben. Punkt Nummer drei. Worte der Reue aussagen. Ist auch wichtig, dass man hingeht und sagt, Gott, vergib mir, ich habe gesündigt. Ganz wichtig. Nummer vier, um Vergebung bitten. Ist auch wichtig, dass man hingeht und sagt, Gott, vergib mir. Ne, weil es gibt Leute, die quasi mitten auf der Straße stehen bleiben. Die sagen, ich habe gesündigt. Und dann denken die, gut, ne, ich habe gesündigt, ich habe meine Sünde erkannt. Nee, wir müssen weitergehen und sagen, Gott, vergib mir. Und Punkt Nummer vier, den Herrn anbeten. Ne? Es gibt Leute, die zu Gott gehen und sagen, Gott, ich habe gesündigt, vergib mir. Gott vergibt sie und dann gehen sie weiter und gehen nicht mehr zu Gott oder beten ihn nicht an. Hilft auch nicht. Ne? Das heißt, die komplette Buße, ne, hat sieben Punkte. Und Punkt Nummer sechs, andere mögliche Auswege für die Strafe aufgeben. Ne, weil Gott hat gesagt, da ihr eure Sünde nicht bereut, werde ich euch bestrafen. Und dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Bündnisse mit anderen Ländern. Die haben gedacht, ja, okay, lass uns zu den Assyrern gehen und sagen, lass uns Freunde sein, okay, ne? Bitte nicht böse sein auf uns und so, ne? Bitte uns nicht zerstören, ne? Und so. Die haben gedacht, das wird helfen. Militärische Macht. Andere haben gedacht, ja, wir haben große Pferde, wir haben große, ne? Damals hieß es Pferde, große Pferde und viele Waffen und so, ne? Kann uns Gott versuchen zu bestrafen, ne, aber er wird es nicht schaffen. Ne. Haben sie Gott falsch eingeschätzt. Ne. Falsche Götter. Ne, aber auch einige haben auch gesagt, ja, wenn die Gefahr droht, viele Götter anbieten. Viele Kerzen für viele Götter anzünden. Ne. Gott ist nur einer und die anderen sind Tausende. Ne. Vielleicht helfen die Tausende mehr als der eine. Ne. Ein bisschen so, es ist einfach so. Es gibt Leute, die einfach so denken. Die denken, ja, wenn es wirklich brenzlig wird, es gibt Leute, wir kennen das aus Brasilien, ne, dann, wenn sie große Probleme haben, dann nehmen sie Bilder von verschiedenen Heiligen und zünden eine Kerze für jeden an oder so, versteht ihr? Ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt in Deutschland aussehen würde, ja, wenn die Leute jetzt Gott nicht suchen, was machen sie dann? Ne? Oder zum Beispiel eine Frau, die hat uns mal angerufen, hat gefragt, ich brauche einen Rat wegen einem bestimmten Problem, was ich habe. Und dann haben wir gesagt, ja, warum rufst du nicht deinen Pastor an, weil du gehörst in eine andere Gemeinde. Dann hat sie gesagt, ich habe schon 5 Pastoren angerufen und keiner antwortet, was ich will. Ja, und ungefähr ist das hier so. Das heißt, die Leute wollen Gott nicht gehorchen und dann suchen sie, ne, Woanders, ne? Woanders, ne? Sogar in Pastoren, ne? Ja, einige lassen sich dafür nutzen, ne? Für solche Fälle, ne? Gut, und Punkt Nummer 7, ausschließlich an Gott vertrauen, ist auch wichtig. Ausschließlich an Gott vertrauen. Leider ist es oft der Fall, habe noch heute Nachmittag darüber nachgedacht, es gibt Leute, wenn es dann kompliziert wird, wenn es eng wird, rennen sie zu Gott, beten zu Gott, dann hilft ihnen Gott, dann geht es ihnen dann wieder besser und dann vergessen sie dann Gott. Oder dann sagen sie so, jetzt ne, habe ich wieder einen Job, verdiene ich wieder mein Geld, ne? Und ne, danke Gott, ne, dass du mich so geholfen hast, etc. Und jetzt schaffe ich es von jetzt an alleine. Ne? Ausschließlich an Gott vertrauen. Das heißt, Buße, Umkehr ist ein kompletter Prozess, ganz tief in unserer Innersten, wie man das macht, die ganzen ne, Punkte dieser Liste. Nächste Überschrift, messianische Vorhersagen. Auch Hosea prophezeite über den Messias. Er vorhersagte seine Auferstehung nach 3 Tagen. Isaias, würdest du lesen? Hosea 6,2.
Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir von ihm leben.
Ja, die Auferstehung von Jesus nach 3 Tagen. Gut. Wolfgang, würdest du bitte hier Sach- und Worterklärungen das Wort Verlobung lesen? Sehr interessant. Ja.
Die Verlobung war in Israel ein verbindliches Eheversprechen, begleitet von einem gültigen Ehevertrag. Während der Zeit Verlobung hatten Mann und Frau noch keine geschlechtliche Beziehung zueinander. Erst nach der Einholung der Braut zur Hochzeit begann die eheliche Gemeinschaft. Das Gesetz Moses verlangte unter anderem der Todesstrafe, dass man rein und unberührt in die Ehe ging. Im Neuen Testament wird dasselbe den Gläubigen geboten.
Danke. Danke. Ne? Hier sehen wir, ich habe hier zweimal das Wort auch benutzt. Auch Hosea prophezeit über den Messias und auch er war ein sehr unbequemer Prophet. Ne? Ich sage immer, die Propheten, ja die Natur der Prophezeiung ist unbequem zu sein. Liegt an der Natur der Sache. Zu sagen, es stimmt etwas nicht oder es stimmt vieles nicht. Ja? Und die Leute, die meisten gefällt das einfach nicht. In kurzer Zeit würden die Assyrer das Land erobern. Der Prophet sieht es voraus, ruft das Volk zur Umkehr, aber ohne Erfolg. Ulrike, würdest du bitte hier?
Hosea 3. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Hosea 13, Vers 9.
Ja, die einzige Hilfe war Gott und gegen Gott waren sie. Ne? Die wollten sich nicht demütigen, die wollten nicht glauben, die wollten nicht vertrauen, die wollten nicht gehorchen, haben alles Mögliche gemacht, weil es ihnen gut ging. Und die haben gedacht, ja, uns geht's heute gut, uns wird's immer gut gehen. Und so denken auch viele, ne? Mir geht's gut, was kann schon passieren, ne? Und klopfen sich noch auf die Tasche und sagen, das ist mein Gott, ne? Denken, mir geht's gut, ne? Und das ist nicht so. Vielen passieren dann Unfälle und so weiter und dann beschweren sich, ja, und Gott ist dann schuld. Ne? Gott ist dann schuld, wenn irgendwas passiert. Ne? Leider ist es so. Und Gott ist so gut, dass er hinter den Menschen geht und mit Problemen und Schwierigkeiten und auch durch Propheten und durch Predigern und durch die Bibel versucht, den Leuten klarzumachen, dass man sich bekehren muss, dass man an ihn denken soll, dass man ihn fürchten soll, dass er der Einzige Gott ist. Gut, nächster Prophet, Micha. Hier wieder so ein Name, Micha bedeutet, wer ist wie der Herr? Zeitgenosse vom Prophet Jesaja, vergleichen Micha 4:1-3 mit Jesaja 2:2-4. Sie haben sich gegenseitig zitiert, sehr interessant. Er arbeitete während der Regierungen der jüdischen Könige Jotham, Achas und Hiskia zwischen ca. 740 und 690 vor Christus. Er fing an einige Jahre vor Samarias Fall. Obwohl er in Juda wirkte, hat er auch ein paar Worte für Samaria übrig. Betty, würdest du bitte hier Micha 1,6 mit?
Darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge. Und ich will seine Steine ins Tal hin hin unterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Micha 1.
Ich habe das hier benutzt, weil ich am Anfang die Überschrift des Kapitels oder der Lektion Hosea und Micha, die Strafe auf Israel naht. Micha hat gegen Juda gepredigt, das heißt das südliche Land, aber hat auch ein paar Worte für Israel übrig. Gegen Juda. Und in Juda war es nicht sehr viel anders. Ein bisschen anders, aber nicht sehr viel. Micha witterte gegen alle. Er, die Obrigkeiten, Richter, Priester und sogar Propheten, allen wirft er vor, geldgierig und profan zu sein. Jetzt mal sehen, wie es jetzt sagt. Wolfgang, ne?
Ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung zu verkündigen und Israel seine Sünde. Hört doch, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, ihr, das Recht verabscheut und jede gerechte Sache vergibt, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit. Deine Häupter sprechen gerecht und Geschenke, und deine Priester lehren im Lohn, und deine Propheten wahrsagen im Geld. Und dabei stürzen sie sich auf den Herrn und sagen: Ist nicht der Herr in unserer Mitte, es kann uns kein Unheil geben. Darum soll in eurer Religion wie ein Feld gepflügt werden, und Israel soll zu einem Steinhaufen werden. Und der Tempelberg zu einem bewaldeten Siebe.
Ja, im Fall von Juda gab es noch eine Besonderheit, weil in Jerusalem, das heißt in Juda, ne, Juda ist das Land, Jerusalem die Stadt, in Jerusalem war der Tempel des Salomo, Tempel Salomos in Jerusalem. In Samaria nicht, in Samaria war kein Tempel Salomos. Das heißt, die Samaritern, die hatten quasi einen kleinen Nachteil. Das mit dem Glauben an Gott. Die hatten keinen Tempel. Und die Juden, die hatten diesen Tempel. Und dann haben sie das auch wieder ganz falsch verstanden. Die haben gesagt, wir haben den Tempel. Die haben gedacht, Gott liebt den Tempel. Ne? Gott liebt diesen Haufen Steine. Vergoldete Steine. Ne? War auch vergoldet. Ne? Der Tempel, der war vergoldet und so. Und die haben gedacht, Gott liebt diesen Tempel. Und wenn dieser Tempel in der Stadt ist, dann wird die Stadt nie zerstört werden, weil Gott, ne, der schützt diesen Tempel als sein Augenapfel. Da haben sie Gott ganz falsch eingeschätzt, weil für Gott ist ein Haufen Gold und ein Haufen Steine nichts. Ne? Gott ist der Inhaber von Gold der ganzen Welt. Und er kann sich Gold machen in Haufen, wenn er will. Ne? Muss nur mit dem Finger schnipsen. Ne? Gott freute sich, dass die Juden ihn einen Tempel gebaut haben, dass Salomo ihn einen Tempel gebaut hat, weil dadurch hat das Volk gezeigt, wie sehr sie Gott ehrten, ne, fürchten und liebten und so, als Zeichen, ne. Okay, Gott hat gesagt, okay, ihr dürft mir einen Tempel bauen. Ihr dürft, ne, mir einen Tempel bauen. Er hat es ihnen erlaubt. Im Grunde wollte es gar nicht so sehr. Gott hat nicht gedrängt, sondern David hat gesagt, ich möchte dir einen Tempel bauen. Ja, und darum hat Gott es auch erlaubt. Ihr sagt, okay, ihr wollt einen Tempel bauen, dann baut einen Tempel als Zeichen euer Liebe zu mir. Aber das war nichts weiteres. Wenn das Volk Gott nicht mehr geliebt hat, dann war der Tempel auch ein Zeichen für gar nichts. Und darum hat Gott auch erlaubt, dass es zerstört wurde, ne? Ermahnung. Gott ist vor Gericht gezogen gegen sein Volk, weil es seinen Bund vergessen hat. Durch gelebte Demut, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit wird der Mensch Gott gefällig. Micha hat das Volk ermahnt wegen der Sünde und ihre Folgen und die Forderung Gottes zusammengefasst im folgenden Vers. Tatjana, würdest du bitte?
Ja, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was andere als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott.
Micha 6, 8. Ne? Das, was Gott verlangt, Demütigung, Recht tun, Liebe üben, ne, und mit Gott wandeln, das will Gott. Das hat Gott immer gewollt. Es gibt Leute, die denken, Gott will die Religion. Gott interessiert überhaupt nicht die Religion. Gott interessiert überhaupt nicht die Tempel aus Stein und die ganzen Rituale, Zeremonie etc. Das sind nur Äußerungen. Das können Methoden sein, die die Leute benutzen, um ihre Ehrfurcht zu zeigen. Aber nicht, dass Gott interessiert ist an die Rituale oder an den Gegenstände, heilige Gegenstände in Tempel etc. Nein, ne? Ist alles immer nur ein Zeichen. Wie jetzt Saul zum Beispiel, hat er 1000 Tiere geopfert und was hat Gott gesagt? Das interessiert mich nicht. Interessiert mich die Gehorsamkeit, ne? Interessiert dein Herz, deine Einstellung. Das interessiert Gott. Micha mahnt gegen falsche Religiosität. Die verkehrte Religion war so einflussreich, dass nur das Gericht Gottes sein Volk noch retten konnte. Bevor die Gnade geoffenbart werden konnte, musste der Götzendienst und die Korruption entwurzelt werden. Andreas, würdest du bitte?
Michael 5,11. Ich will euch die Zaubermittel aus deiner Hand ausrotten und du sollst keine Zauberdeuter mehr haben. Auch deine Bilder und deine Bildsäulen will ich aus deiner Mitte vertilgen, dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbieten sollst. Micha 5,11.
Ne? Zaubermittel, Zeichendeuter, das heißt Zauberer, ne? Bildsäulen, ne? Wie würde man es heute sagen? Bildhauerei, ne? So eine Statue, ne? Ja? Oder?
Statue.
Ja, Bildsäulen, Statue, ne? Oder sowas in der Art. Es gab auch, ja, Säulen, die jetzt keine Statuen waren oder so, wie die jetzt Ureinwohner Nordamerikas oder so. Da. Dass du das Werk deiner Hände nicht mehr anbeten sollst, ne? Damit hatte Gott immer ein Problem. Die Leute haben immer irgendwelche Gegenstände angebetet, Bilder. Sei es jetzt Bildhauerei oder Malerei, die Leute haben das immer gemacht, ne? Und immer mit der Ausrede, ja, das sind, die repräsentieren Gott. Und Gott hat immer dagegen gewittert, hat gesagt, nein, das repräsentiert mich nicht, das sollt ihr nicht verehren, solche Gegenstände. 100 Jahre später wurden seine Worte von Jeremia aufgegriffen, der in Juda wirkte. Was die Bekanntheit von Micha schon zu jener Zeit erweist. Sehr interessant. Isaias, würdest du?
Micha, der Moreschiter, hat in den Tagen des Königs Hiskia von Juda geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesagt, so spricht der Herr der Herrscharen, man wird Zion wie einen Acker pflügen und Jerusalem soll zum Steinhaufen gemacht werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Jeremia 26,18.
Das heißt, schon Jeremia benutzt die Worte von Micha. Wie wir heute die Worte von Jeremia zitieren, so zitierte Jeremia die Worte von Micha. Und so sieht man, wie das so ist mit der Bibel, mit den Propheten. Die wurden bekannt, weil ihre Vorhersagen in Erfüllung gegangen wurden. Aber hier wissen, dass diese Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen war, noch nicht. Das heißt, Micha war schon lange tot und Jerusalem war noch nicht wie ein Acker gepflügt. Aber wegen anderer Prophezeiungen oder ich weiß nicht warum, vielleicht wegen seiner Art und Weise oder wegen seinen Schriften oder so, wurde Micha bekannt, respektiert unter einige Leute. Ich weiß nicht, ob viele oder wenige, aber Jeremia hat ihn respektiert, hat ihn ernst genommen und hat ihn zitiert. Und Jeremia hat knapp vor Jerusalem fall diese Worte gesagt. Wir wissen, dass Jeremia, der zwei Bücher hat. Das Buch des Propheten Jeremia und Klagelieder. Das Buch des Propheten Jeremia wurde vor Jerusalems Fall geschrieben und das Buch der Klagelieder nach Jerusalem fall, ne, um das zu beklagen, dass Jerusalem gefallen ist. Das heißt, Jeremia in seinem Buch vor Jerusalem fall schreibt das wieder als Erinnern. Leute, hört zu. Micha hatte schon vor langer Zeit prophezeit, dass Jerusalem, das heißt Zion, ne, das heißt der Name dieses Berges in Jerusalem, Zion, Jerusalem zerstört werden wird wegen eurer Sünden. Immer das Gleiche. Das Volk hat sich von Gott entfernt. Das Volk hatte den Tempel, hat gesagt, toll oder Halleluja, wir haben einen Tempel. Uns kann nicht passieren. Und Jeremia geht hin und sagt, nee Leute, so ist das nicht. Gut, Vorhersagungen. Micha hat viele wichtige Vorhersagungen gemacht. Er sah das Kommen des Messias, ähnlich wie Jesaja 2, 1 bis 4. Mehr als 700 Jahre vor Christus hat er das Geburtsort Jesu vorhergesehen und sein ewiges Wesen. Zwei wichtige Informationen. Ulrike, würdest du bitte hier?
Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Tausendschaften von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1.
Jetzt diese zwei Informationen. Du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar und so weiter. Das heißt, aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel. Erste Information. Zweite Information habe ich unterstrichen, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, der Ewige, der keinen Anfang hat. Gott. Gott wird geboren werden in Bethlehem. Zweite Vorhersagen oder eine der vielen Vorhersagungen. Er hat vorhergesagt, die zwischentestamentliche Zeit hatten wir schon vorher gesehen in Hosea. Ne? Mhm. Betty, würdest du bitte lesen hier?
Darum wird Nacht über euch kommen, ohne Gesichter und Finsternis, dass ihr nicht wahrsagen könnt. Und die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen dunkel werden. Micha 3.
Ja, ganz klar, die Nacht wird über euch kommen ohne Gesichter. Das heißt, ohne Offenbarungen für die Propheten. Ne? Dass ihr nicht wahrsagen könnt. Und die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen dunkel werden. Ganz klar, die Propheten werden jetzt keine Erleuchtung mehr haben. Das hat er vorhergesagt. Und wann ist das passiert? Die zwischentestamentliche Zeit. 400 Jahre, wo Gott keine Propheten mehr geschickt hat. Noch eine Offenbarung von Micha. Er sagt vorher, dass die Sünde der Nation offenbart würde, Jerusalem zerstört und unter anderen Völkern zerstreut. Und wann wurde das erfüllt? Nach Christus. 70 nach Christus, die jüdische Diaspora. Nächste Prophezeiung am Ende der Tage. Wann ist der Ende der Tage? Das wissen wir, haben wir schon einige Lektionen, in anderen Lektionen. Ende der Tage ist ein Wort, was die Zeit beschreibt zwischen Pfingsten und die Entrückung. Das heißt, genau die Zeit, wo wir heute leben, wird der Glaube an Gott weltweit verbreitet werden. Und Jerusalem wird wiederhergestellt. Ja, der Glaube an Gott weltweit verbreitet. Das war zur Zeit Micha nicht. Der Glaube an Gott war nur jetzt ziemlich begrenzt an Juda, weil Micha schon, an Juda und Israel. Juda und Israel glaubten an Gott. Das heißt, die wenigen davon glaubten an Gott, aber, okay, die glaubten an den Gott, an den Schöpfer, an den unsichtbaren, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Aber die ganze Welt, die restliche Welt nicht. Und der prophezeit, dass der Glaube an Gott weltweit verbreitet wird. Wann hat sich diese Prophezeiung erfüllt? Ja, nach Jesus, nachdem die Jünger rausgegangen sind und Gemeinden gegründet haben in verschiedenen Ländern und Städten. Und heute glaubt man an Jesus auf die ganze Welt. Und Jerusalem wird wiederhergestellt. Das heißt, im Jahr 70 nach Christus wurde Jerusalem ganz zerstört, aber sie wurde dann später auch wieder aufgebaut. Aber hier eigentlich meint er auch die Zerstörung, die geschah als Babylon. Da werden wir sehen in den nächsten Lektionen, nicht direkt an die nächste oder schon, weiß nicht mehr. Jerusalem wurde zerstört im Jahr, haben wir in der Tabelle, 587 vor Christus wurde Jerusalem ganz zerstört von den Babyloniern und dann nach 90 Jahren oder so wurde dann angefangen wieder aufzubauen. 70 Jahre hatte Jeremia hatte prophezeit, 70 Jahre und Daniel hat das aufgegriffen und hat gesagt, ja Gott, hattest du nicht gesagt, 70 Jahre und so. Dann hat es wieder angefangen, dass die Juden zurück nach Jerusalem gegangen sind und so. Das heißt, und haben die Stadt peu à peu wieder aufgebaut und den Tempel peu à peu aufgebaut. Und das alles hat hier Micha vorhergesagt. Und letzter Punkt Vorhersagen vom tausendjährigen Reich. Die Waffen werden zu Landwirtschaftswerkzeugen. Das Volk Gottes wird für immer ausschließlich den Namen Gottes verehren. Diese Prophezeiungen sind noch nicht in Erfüllung gegangen. Die Waffen werden zu Landwirtschaftswerkzeugen. Das Volk Gottes wird für immer ausschließlich den Namen Gottes verehren. Ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Und darum sage ich auch immer, unsere Hoffnung, der Grund unserer Hoffnung, was ist doch unsere Hoffnung? Ja, dass Jesus wiederkommt oder dass wir, wenn wir sterben, zum Himmel gehen und so weiter. Unsere Hoffnung basiert auf die Prophezeiung, die schon in Erfüllung gegangen sind, weil die beweisen, dass die Prophezeiungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, in Erfüllung gehen werden. Versteht ihr den Zusammenhang? Ne? Und darum hier auch dieser Beispiel, ne? Ist ein Beispiel, ne? Von einer Prophezeiung, die ganz klar noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Amen.